Wildnis schafft Wissen Spezial.
Mit der Julia, servus. Jetzt haben wir in den letzten Folgen so viel über die verschiedenen Aspekte des Borkenkäfermanagements hier im Nationalpark Bayerischer Wald gehört, dass ich finde, es ist an der Zeit, mal übers Nichtstun zu reden. Ja, genau. Zu schauen, was passiert, wenn der Mensch nicht eingreift. Den Borkenkäfer einfach mal machen lässt, so wie es im Nationalpark übrigens auf über 75% der Fläche der Fall ist. Besonders beeindruckend kann man das zum Beispiel auf dem Rundweg Flusskrebs bei Sargwassersäge sehen. Und da bin ich heute nicht alleine unterwegs. Bei mir ist der Bürgermeister der Gemeinde Neuschenau und Vorsitzende der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, Alfons Schienerbeck. Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf am einen von den schönsten Wege, wo es moment bei uns in der Region.
Da hast du recht, Alfons. Und an meiner Seite ist auch die Christine Schopf. Lang schon Rangerin hier im Nationalpark. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich mit euch unterwegs sein kann.
Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Waldentwicklung sprechen, was der Borkenkäfer auch für eine Chance sein kann, nicht nur für die Natur, sondern auch für die Region, für die Leute, für den Tourismus. Und ich glaube, da haben uns, wie du schon gesagt hast, Alfons, wirklich einen von den schönsten Wegen ausgesucht. Der Rundweg Flusskrebs, wer noch nie gegangen ist, dem empfehlen wir es wärmstens, das einmal wirklich zu erleben und zu gehen. Wie oft warst du da schon unterwegs? Wahrscheinlich eh ziemlich oft.
Ja, ich bin da oft unterwegs, weil ich auch gerne Richtung Dummiplatz dann weitergehe, weil das einfach für mich zum Relaxen der optimale Platz ist. Also da fühle ich mich einfach total gut und da kann man von Stress einfach abbauen und dann relaxen. Und das ist einfach, die Natur da zu genießen, ist einfach ein Traum.
Vögelpfeifend, der Bach, das Wasser plätschert, die Sonne scheint durch die Blätter, wunderschön. Christine, wir sprechen in diesem Podcast ja überwiegend über das Thema Borkenkäfer. Auch hier im Lusengebiet war der Borkenkäfer schon fleißig am Werk. Wann war das und wie hat das ausgeschaut und wie hat das angefangen?
Es ist so in der Mitte der 90er Jahre losgegangen, gerade im Bereich Lusen. Da sind die Hochlagen, die Fichten vom Borkenkäfer eben dann letztendlich abgetötet worden sind. Da haben viele verschiedene Faktoren zusammengeholfen. Und der Borkenkäfer war dann der Vollstrecker. Ja, es war eine sehr, sehr heftige Zeit für uns alle, weil sich das Waldbild massiv verändert hat. Wir Ranger waren dann der Blitzableiter sehr, sehr oft.
Es war für die Leute, der ganze Wald ist gestorben. Ja. Zuerst war alles grün und dann plötzlich alles braun und grau. Das war ja eine gewisse Trauer, die man da ja um den Wald gehabt hat.
Genau. Man hat damals auch den Begriff Silberwald ganz oft gehört. Und wir haben ja alle nicht gewusst, was passiert oder wie es weitergeht. Und der Weidler, oder ich glaube alle Leute, haben natürlich einen Bezug zum Wald. Und wenn da ein großes Absterben passiert, dann macht es mir erstmal Angst. Bei manchen hat sich das mit Traurigkeit geäußert, ganz viel Wut, ganz viel Zorn, dass Nationalpark das zulassen kann. Ich bin immer wieder Menschen begegnet, die tatsächlich auch Tränen in die Augen gehabt haben oder so Endzeitstimmung gehabt haben. Und solche Menschen mit sachlichen Informationen, mit Statistiken zu begegnen, ist der absolut verkehrte Weg. Da rennt man anderen an vorbei. Ganz viel zuhören, ganz viel ernst nehmen, auch ganz viel von mir erzählen, wie es mir geht mit der Situation. Es war ja auch für uns, alle Mitarbeiter vom Nationalpark, eine schwierige Situation. Auch abends im Wirtshaus beim Kartenspielen oder so, dann sind so manche angetrunkene Menschen gekommen und haben mich geschimpft. Ich glaube, da ist einfach darum gegangen, die Wut, auf was auch immer, loszuwerden. War sehr heftig.
Alfons, du warst damals noch nicht Bürgermeister von Neuschenau, aber du warst bestimmt auch schon damals mal auf dem einen oder anderen Stammtisch in der Region.
Ich bin ja Wirtshausbauer, bin in Wirtshaus aufgewachsen und weiß nicht, wie das abläuft. Ich meine, da war der Schuldige ausgemacht. Ich meine, das war der Nationalpark. Der Klimawandel war damals nicht das Thema. Oder auch, dass vielleicht der Waldbau der verkehrte gewesen war. Aber es war einfach das Feindbild der Nationalpark. Und die Momentaufnahme hat halt so gewirkt, dass, wie du schon gesagt hast, Christine, die Wut und die Angst so groß war, dass der Weidler mit der nichts anfangen kann. Das ist halt unser Wald, sage ich einmal. Wir stemmen zu unserem Wald, wir lieben unseren Wald, wir haben ihn verwurzelt darin. Und dann schmerzt halt das. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich meine, das ist zum Teil eskaliert in Faschingszügen und alles sind. Umso unbegreiflich ist für mich, wenn man mich heute dort jetzt so dahingängt und ich sehe diese Natur, wie toll sie die auf die kurze Zeit entwickelt hat. Keiner hat geglaubt damals, dass sie das so schnell wieder so richtet. Und weil ich ja immer am Stammtisch unterwegs bin, habe ich schon gehört, wenn man oben am Dummiplatz entlang geht, jetzt sieht man gar nicht mehr so schön oben wie früher. Das. Vorher haben wir besser oben schauen können. Da kannst du jetzt direkt lachen. Aber es ist halt einfach, die Entwicklung ist so schnell gegangen. Unglaublich.
Ja, die Ausblicke, die man durch den Borkenkäfer gewonnen hat damals, die sind sehr, sehr schnell wieder verschwunden. Nicht nur am Dummiplatz, sondern eigentlich großflächig im ganzen Nationalpark. Christine, allein, wenn man sich heute in Lusen anschaut, ich sage, weil Timmislort, da ist so ein schönes Beispiel, wenn man da rauf geht und jetzt sieht, was da wieder an Wald nachkommt. Fantastisch, oder?
Ich finde es auch fantastisch und wir sind tatsächlich auch schon am oberen grünen Dreieck, also relativ oben parallel zum Bergkamm Menschen begegnet, die gesagt haben, Mensch, wir kennen nur den alten dunklen Wald, ist man im Finstern stundenlang dahingegangen. Und dann war natürlich der Silberwald und dann schon, huch, was ist da jetzt los? Aber dann hat man endlich mal hinausgesehen. Und jetzt sind wir wieder mal da nach ein paar Jahren und jetzt sehen wir nicht mehr hinaus, weil die Buchen und Fichten schon wieder so hoch sind. War auch nicht verkehrt, wenn wir hinausgesehen haben.
Definitiv. Also mir geht es oft so, wenn ich am Simstarkopf gehe, ja. Da hat man früher auch noch rausgesehen, wunderschön. Und mittlerweile sieht man fast gar nichts mehr. So ein bisschen zwischen die Bäume noch durch, aber das war es dann auch schon. Und auch hier am Rundweg Flusskrebs sieht man ja auch schon ganz deutlich, was nachkommt. Denn der Borkenkäfer war natürlich nicht nur in den Hochlagen aktiv, da war er zuerst und dann ging es auch hier runter in so Gebiete, in so Mischwaldgebiete, wie wir hier am Rundweg Flusskrebs haben.
Genau, also man sieht jetzt hier vor Ort, dass natürlich noch große alte Fichten da stehen, dass Tannen da sind, dass große Buchen da sind. Da sehe ich jetzt zum Beispiel ein Ahorn. Es ist aber ganz viel Verjüngung da. Also da, wenn man jetzt querfeld eingehen möchte, ist war
da haben Sie wahrscheinlich eine Haxenbrecher.
War ganz schwierig.
Aber ich finde jetzt, Christine, weil du das gerade ansprichst, es ist einfach nicht so dramatisch, wie wir oben bei einem Mischwald. Natürlich dieser Waldumbau, der da natürlich stattfindet, ein anderer ist, finde ich. Das schaut bei Weitem anders aus. Ja. Und ich muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt Wildnis, wilder Wald. Es wird einfach immer schöner. Und in so einem Mischwald so einen Umbau zu erleben, mitzumachen, weil es war eher Anfang die 2000er, wie das war, ist noch gar nicht so lange her. Und jedes Jahr die Entwicklung miterleben, ist einfach traumhaft.
Das muss man sowieso jedem empfehlen, der über einen Borkenkäfer schimpft. Einfach mal in den Nationalpark gehen und sich das anschauen, was er denn auch bewirken kann, wenn man ihn lässt. Was passiert denn, Christine, jetzt mal ganz stark Oberbrucher, wenn quasi der Borkenkäfer durch so einen Fichtenwald, in dem Fall jetzt hier unten am Flusskrebs Mischwald, durchrauscht?
Also es ist so, überall weltweit, wo Fichten sind, ist er dieser Buchdrucker. Borkenkäfer ist ein Überbegriff, gibt es also viele. Und dieser Buchdrucker merkt natürlich, ob eine Fichte stabil ist, ob es gesund ist. Dann ist sie für ihn nicht interessant, weil wenn er sie wirklich in die Rinde einbohrt, in die Borke, dann schickt die Fichte sofort der Harz hin und es ist eigentlich vorbei für ihn. Also er riecht es, ob eine Fichte geschwächt ist. Da sind verschiedene Faktoren, die zusammenhelfen. Die Klimaerwärmung, die Winde sind stärker geworden. Wir haben sehr dünne Humusschicht. Wir haben keinen Kalk im Boden. Genau, das hilft alles zusammen, dass also dieses Fichtensystem gerade in die Hochlagen großflächig geschwächt war, dass es am Wald nicht gut gegangen ist. Und dann hat natürlich dieser Borkenkäfer ganz viele Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Wenn also dann die Fichten abgestorben sind und im Nationalpark bleiben sie ja stehen, bis auf Verkehrssicherung oder im Randbereich, wo Borkenkäfer bekämpft wird aus Nachbarschaftspflicht, fällt das Reisig runter, fallen die Äste runter, es bleibt am Boden liegen, die Rinde fällt runter, es entsteht wieder Humus am Boden. Es kommt ein Licht auf den Boden wieder, was ja auch ganz ein wichtiger Antreiber für Pflanzenwuchs ist. Irgendwann brechen diese Fichtenstümpfe um nach und nach. Ist zum Beispiel auch für Reh oder Hirsche ganz schwierig, in solche Bereiche dann rein zu gehen. Es findet dort kein Verbiss statt. Und dann kommen eben diese jungen Bäume wieder hoch. Am Anfang, wenn diese abgestorbenen Stümpfe noch stehen, sind sie ein wichtiger Schutz vor Erosion am Boden. sind Windschutz, gewisse Schatten, also schützen einfach diese jungen Pflanzen noch.
Und Wasserspeicher, glaube ich, kann man auch noch dazu sagen, wenn dann so eine Fichte, wie wir es jetzt zum Beispiel vor uns links hängen, langsam über die Jahrzehnte verrottet, dann speichert dieses Holz zunehmend auch immer mehr Wasser.
Und gerade dieses Totholz ist eigentlich ein ganz irreführender Name, weil da wahnsinnig viel Leben noch drin ist. Auch wenn der Baum abgestorben ist und keine Photosynthese mehr betreibt, für einen Großteil der Pilze und auch Insekten ist dieses Totholz maßgeblich Lebensraum.
Wir müssen vielleicht einen einzigen Begriff noch ganz kurz klären, und zwar die Verjüngung. Wenn jemand nicht ganz so bewandert ist in dem Bereich, was bedeutet Verjüngung, Christine?
Verjüngung ist allgemein die jungen Pflanzen, die jungen Bäume, die sie also selber ansamen. Es wäre aber verwegen zu denken, der Wald braucht einen Förster oder uns Menschen, um sein zu können. Der Wald braucht uns nicht. Ein vom Förster angelegter Wald schaut natürlich anders aus als in einem Nationalpark, wo die Bilder sehr unterschiedlich sein können. Und ich sage aber scherzeshalber, als der Mensch aufgehört hat, seiner Nahrung hinterherzulaufen, hat er begonnen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu entwickeln, weil er natürlich möglichst unfallfrei so viel von dem ernten möchte, was er haben will. Und so schnell wie möglich. Das war ja auch der Grund, warum viele Jahrhunderte lang die Fichte als Brotbaum ganz massiv angepflanzt worden ist, weil sie am schnellsten erntereif ist. Also dass man es einfach umsägen kann und verbrauchen kann.
Obwohl die Fichte ja eigentlich gar nicht so massiv, zumindest in tieferen Lagen, beheimatet wäre. Die wäre ja eher so Hochlagenspezialist auch, gell?
So ab 1250, 1300 Meter ist es der Buche tatsächlich zu kalt. Und da drum, also über diesen Riegel praktisch, wächst tatsächlich ein natürlicher Bergfichtenwald. Es ist noch ab und zu ein bisschen Eberesche drin oder auch die Latsche mal kann da wachsen. Und herunterhalb haben wir diesen Bergmischwald, wobei tatsächlich Buche, Fichte, Tanne die Hauptbaumarten sind.
Trotzdem, es vermehrt sich oder es verjüngt sich, wenn wir wieder in diese Fachsprache zurückstolpern, schon auch in diesem Bergmischwald sehr, sehr viel Fichte.
Ja, da ist tatsächlich jetzt, wo wir stehen, hauptsächlich Fichte. Wenn wir da schauen, da ist eine Tanne und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt dann, also eine große alte Tanne, wenn wir da jetzt Richtung dieser Tanne hingingen, werden wir auch viel Tannenverjüngung sehen.
Also quasi, wo mal Fichte stand, verjüngt sich auch überwiegend Fichte. Wo andere Bäume stehen, wachsen auch andere Baumarten.
Genau. Wobei diese Samen, egal ob von Fichte oder Tanne, gerade im Winter, wenn Schnee ist und wenn der Schnee gefroren ist und der Wind geht, diese Samen auch bergauf vom Wind transportiert werden und also schon weit unterwegs sein können. Oder auch von den Bucheckerl, also die Vögel, transportieren natürlich da auch Samen.
Und wahrscheinlich wird bei dieser natürlichen Waldentwicklung auch der zunehmende Klimawandel eine Rolle spielen.
Mit den Temperaturen, weil wir merken ja die Veränderung, die Winter werden aber milder. Und ich glaube, das ist so ein dynamisches System mittlerweile, weil das so schnell ja geht, viel schneller, wie wir mir gedacht haben. Auch schneller hat sich der Wald entwickelt und ich glaube, so wird sich auch der Waldumbau weiterentwickeln und wir als Menschen. Da sind wir da gerade Zuschauer und ich glaube, wir können da nicht so viel mitgestalten, wie wir oft meinen, dass wir einen Einfluss haben.
Also ich denke auch, dass das schneller geht, wie wir meinen. Ich habe tatsächlich auch schon relativ weit oben junge Eichen gesehen. Also nur sehr junge, hat wahrscheinlich der Eichel her die Eicheln mit aufgebracht. Natürlich deren sie die extrem schwer da oben oder sind halt dann zwei Jahre später verschwunden, verbissen oder erfroren oder wie auch immer. Aber ja, es wird sich ganz viel da die nächsten Jahre, denke ich, durch die Klimaerwärmung. Ja, die Bäume, also die Buchen gängen, es geht natürlich jetzt nicht so schnell und die Buchen selber können sich ja nicht bewegen. Aber es ist schon zu beobachten, dass weiter drum jetzt dann auch schon Buchen aufkommen. Jungwuchs da ist. Und
so wird sich der Wald hier im Nationalpark mit dem Klimawandel wahrscheinlich weiter verändern. Und wir können als aufmerksame Beobachter zusehen, wie er sich diesen Herausforderungen stellt. Vielleicht auch wieder mit überraschenden Erkenntnissen wie früher bereits.
Als der Nationalpark gegründet wurde und als diese ersten Borkenkäferkalamitäten da drüber gerauscht sind, da war ja am Anfang die Theorie, ja, der Wald bricht zusammen und erst einmal kämen nur Pionierbaumarten. Das hat sich ja dann völlig widerlegt, diese Theorie, diese anfängliche.
Es war halt so, dass in ganz Europa man keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt hat. Und also ich konnte nur als Beispiel meine Oma zitieren, die also Anfang letzten Jahrhunderts.
Hallo, grüß Gott.
Meine Oma ist also hier in der Gegend aufgewachsen, sehr ärmlich, wie es halt damals war. Und wie ich dann irgendwann erzählt habe, Oma, ich arbeite jetzt im Nationalpark und ja, was ist denn das überhaupt und so. Und sie hat das nie verstanden und ich habe immer wieder versucht, ihr das zu erklären. Und dann hat sie gesagt, ja, Dirndl, das ist ein Sint, wenn das Holz am Boden liegen bleibt. Irgendwann habe ich auch kapiert, sie ist in einer anderen Zeit aufgewachsen. Die haben so ums Überleben wirklich ringen müssen. Und sie hat dann auch erzählt, wenn Geld ins Haus gekommen ist, war die einzige Möglichkeit, ein Holz zum Verkaufen. Und dass man natürlich aus der Perspektive heraus kein Platz hat für Artenvielfalt, für Insekten im Holz, für Totholz, für Poesie im Wald, für was selber zulassen. Die haben anders arbeiten müssen und denkt einfach in der Zeit. Und ja, dann habe ich es auch in Ruhe lassen und habe ja nichts mehr erzählt. Und
wir waren damals einfach das Armenhaus in Europa und natürlich hat sich das auch da ausgewirkt, dass man wirklich alles in verwenden müssen hat, dass man überleben könnte. Ja. Und das war natürlich schon eine andere Zeit. Ja. Mein Opa hat damals auch für die Staatsforsten dabei gearbeitet und der hat das auch immer gesagt, mei, er war Holzhauer. Und er war immer herin. Aber er hat auch immer eins gesagt. Er hat immer fest betont, also dass wir mehr viel weniger Einfluss haben, wie wir oft meinen. Weil er da immer gesagt hat, der Sturm, der Wind, der Winter sagt uns, was wir hauen müssen, was wir machen müssen. Denken wir oft, wenn er da so geredet hat, der hat halt schon die Natur damals mit eingebracht. Und die Monokultur, die dann angebaut worden ist, die hat er auch sehr kritisch gesehen damals. Weil er gewusst hat, der Wald hält halt nicht. Einen harten Windstand oder auch was anderes. Aber wie du gesagt hast, Christine, es hat sich schon enorm gewandelt. Aber der Mensch ist halt doch, er hängt halt dann an der alten Seite ein bisschen fest. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man muss oft mit offenen Augen durch unseren Wald gehen. Die Entwicklung ist wirklich traumhaft schön und das sehen aber die Einwohner von uns jetzt mittlerweile auch. Jeder geht gerne einer, jeder gefreut sich. Und was mich so gefreut ist, einfach, dass wir so einen Stolz für unseren Wald entwickelt haben. Für unseren Bayerwald, für unseren Nationalpark. Das ist einfach da. Und das tut so gut, wenn man mal merkt, man ist stolz in München oder Passau oder Ringsburg, wenn man ist, und sagt man, ich komme aus dem Bayerwald. Und dann sagen die Leute, ja, da ist so schön bei euch. Das ist ein Traum, wie es da ausschaut. Und das gibt einfach so ein gutes inneres Gefühl.
So sehe ich. Ja, ja. Absolut. Da hast du vollkommen recht, Alfons. Man kann heutzutage gerade im Altparkbereich, im Lusenrachelgebiet, wo es heutzutage wieder so wunderschön ist, wo wir so wunderschöne wilde Wälder haben, kann man wirklich stolz drauf sein, weil man das einfach auch gern herzeigt. Das erlebst du draußen wahrscheinlich, Christine, was Besucher angeht, natürlich wahrscheinlich auch.
Es ist tatsächlich so, dass schon ein großer Teil der Besucher, die im Nationalpark da sind, wegen dem Nationalpark kommen. Ich mache es ja auch so, wenn ich woanders hinfahre, schaue ich auch, gibt es einen Nationalpark und schaue da gerne mal vorbei, weil Nationalpark schon ein Name ist, das ist was Besonderes, was auch immer.
Ich bin jetzt in vielen Nationalparks gegangen. Berchtesgaden ist noch in Ordnung, sage ich, aber die anderen können alle nicht mithalten mit uns, weil es da nirgendwo so scheiße wie bei uns.
Das musst du jetzt fast sagen, Alfons, oder?
Nein, weil es wirklich so ist. Da braucht man gerade sicher ein wenig umschauen. Also es gibt, ich meine, jetzt war ich nicht an der Nordsee oder Ostsee da, in dem Bereich war ich leider noch nicht, aber die anderen, die Waldnationalparks, habe ich schon viele gesehen. Ich war auch in Rumänien unten und muss auch sagen, also aber trotzdem, unser Wald ist schon was Besonderes. Also der ist schon richtig schön.
Und ich glaube, da kommt uns zugute, also ich gebe dir recht, Alfons, da kommt uns zugute, wir sind in Deutschland der älteste Nationalpark und von daher ist diese Entwicklung bei uns schon am weitesten fortgeschritten.
Läuft ja schon über 50 Jahre.
Eben. Und wenn jetzt ein jüngerer Nationalpark ist, das dauert natürlich auch seine Zeit. Ja.
Dann denke ich nur an den Harz, an Thüringer Wald, Schwarzwald, die haben ja genau die gleichen Probleme aktuell, wie wir jetzt im Falkensteingebiet haben und hier im Lusen-Rachel-Gebiet eben vor 30 Jahren ungefähr gehabt haben.
Ja, das stimmt.
Ich meine, das hat sich unsere Entwicklung da die letzten Jahre einfach so positiv aufgetan, indem dass man ab und zu einfach mehr vielleicht auf die höhere Macht, auf die Natur vertraut, aufs Universum vertraut und sagt man, lass mal richten, vielleicht können sie das besser wie
mir. Mir geht es halt oft so, dass ich in vielen Gesprächen merke, oder auch bei mir oft, der Mensch bewertet so viel. Das ist ein Heilkraut, das ist ein Unkraut, das ist ein böses Insekt, das ist ein gutes Insekt. So muss es ausschauen, dass es für mich in Ordnung ist oder dass ich mich in einem Wald wohlfühle. Und wenn es dann anders ist, dann gefällt es mir schon mal nicht. Dann ist schon mal eine Abwehrhaltung da. Nein, und das passt nicht. Und dann sind wir Menschen oder sehr viele oder ja, sehr leicht auch dabei, es abzuwerten und gar nicht einfach mal diese Bewertung auf Zeiten zu legen und sie einfach mal hinstellen und einfach nur schauen, was passiert da jetzt. Und einer meiner Lieblingssprüche ist nach wie vor, das Beständigste ist der Wandel. Was sehr viele oder auch die Generationen vor uns ganz stark im Kopf haben, gehabt haben, ist so ein statisches Bild vom Wald, immer grün. Und natürlich diesen Nutzungsgedanken, dass wir es ernten können, dass kein Schädling drin ist. Das sind aber unsere Bewertungen. Und wenn wir in 10 Jahren wieder an der Stelle da stehen, wird es wieder ganz anders ausschauen. Und das ist das, was mich so berührt immer wieder und was im Laufe meines 30-jährigen Arbeitslebens immer wieder sehr demütig macht. Und das ist für mich ganz wichtig. Und ich glaube, das ist für ganz viele Menschen so wichtig. Und das finden sie auch da herin, wenn sie sich darauf einlassen. Und was mich ganz besonders gefreut vor 30 Jahren war, bei der Jugend wandern verpönt. Also da haben wir ältere Herrschaften, so Zweiturlaub oder halt Familien, wo die Kinder mitwandern haben müssen.
Ja, ich kenne das auch noch.
Genau, die haben wir getroffen. Und mittlerweile sind also ganz viele junge Leute, die natürlich auch sportliche Aspekte, abends noch Feierabend noch in Lusen aufgingen oder Rosen oder wie auch immer. Aber dass auch junge Leute mittlerweile so gern daherfahren, weil sie sagen, hey, das ist was Besonderes und einfach nur zum Dasein.
Wie du vorhin gesagt hast, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und ich möchte noch hinzufügen, ist, egal ob Unkräuter, irgendwie schlechte, gute Insekten, wir müssen endlich verstehen, dass alles in der Natur seinen Nutzen und seinen Sinn hat. Mhm. Das finde ich so wichtig auch noch. Wenn die Natur Natur sein darf, dann passiert so viel Interessantes. Und lange ausgestorbene Arten, egal ob jetzt Insekten oder Pilze, man sieht es auf großer Fläche im Nationalpark mittlerweile, sind wieder da, weil einfach ihre natürlichen Lebensräume wieder zurückgekehrt sind. Ja. Dank dem Borkenkäfer.
Ja.
Und dank dem, dass wir es mir einfach in Ruhe haben lassen.
Wenn ich mir einfach vorstelle, wenn man sagt, ja, der hat keinen Nutzen, was macht denn der Wald? Das sorgt für die zwei lebensnotwendigen Sachen, was wir brauchen. Sauerstoff. Und ich denke jetzt gar nicht, und vor allem, was noch viel, viel wichtig ist, was die meisten nicht sehen oder gar nicht wahrnehmen bewusst, das Wasser. Wir kriegen da eine Wasserqualität aus. Ich meine, wir haben die Talsperre um, das ist alles im Nationalparkgebiet zum Teil eingeschlossen.
Neuschenau hat sogar eigene Brunnen auf Nationalparkgebiet.
Genau, ja. Und wir haben da, ich wirb immer, wenn zu mir jemand ins Rad auskommt und ich lasse da noch Wasser runter, dann sage ich immer, das ist ein Lusenwasser, das ist unser Wasser. Und jetzt ohne Schmarrn, also nicht, dass man sich das schädigt, da sagen wir alle, das schmeckt das gut. Ja, das kann ja nur gut schmecken, keine Pestizide, nichts. Wir brauchen Flächen, wo sich Wasser regenerieren kann. Wir haben ja das gleiche Wasser wie Dinosaurier damals, hat ja nichts geändert.
Ja, ist nicht mehr geworden.
Genau, das Einzige ist, wir brauchen eine Filteranlage, wir brauchen wo das Wasser sich wieder regenerieren kann. Und das kann in so einem Naturschutzgebiet natürlich sich regenerieren. Und das ist auch so ein Wert für jeden von uns. Und das ist doch schön, wenn das in der Umgebung passiert.
Eine natürliche Filteranlage. Wir hören es ja auch wunderbar. Ja. Dem Rundweg Flusskrebs folgend, eigentlich man geht permanent am Wasser, man wird permanent auch an das Thema erinnert. Alfons, ich darf mit dir gerne über nicht nur quasi das, was die Natur den Menschen bietet, reden, sondern auch das, was die Region quasi von dieser Natur hat. Boah, da drin, da haben wir wieder so einen schönen Totholzstamm, gell? Eine alte Buche, von oben bis unten, voll mit Zunderschwamm. Oben sieht man ja schon irgendwie Spechtaktivitäten auf jeden Fall. Ich muss da immer stehen bleiben. Ah, du hast sogar was dabei.
Genau, das habe ich mir eingeschoben. Das ist Zunderschwamm. Bei uns,
wie Lieder, gell?
Genau, wie Fensterlieder. Bei uns sagt man so flapsig zu alle Baumpilze, wo es ja ganz viele verschiedene Arten gibt, eine Hudersau. Mhm. Und das kommt vom Hodern, vom Lappen auf Hochdeutsch. Und aus einer Schicht von diesem Zunderschwamm, der also hauptsächlich an der Buche oder an Hartholz wächst, kann man also diesen Lappen rausarbeiten. Heute machen das nur noch ein paar wenige Familien in Rumänien, hat es aber lange auch bei uns gegeben. Und diese Lappen hat man hergenommen als Hut, als Kappe oder als Regenkotzen, also Regencape. Mhm. Weil dieser Zunderschwamm-Lappen, also dieses lederähnliche Teil, ähnlich wasserabweisend ist wie Loden. Mhm. Und das war ja früher vor Gore-Tex ganz wichtig. Ja. Und dieser Zunderschwamm, dieser Lappen, der Ötzi hat ihn auch dabei gehabt.
Nicht?
Ja, einen anderen Teil von diesem Zunderschwamm, daher kommt der Name Zunderschwamm, kann man tatsächlich zum Feuermachen nutzen. Also das glost, sagt man bei uns, das glimmt dann so dahin, kann man also durch Reibung oder mit einem Feuerstein und Metall, mit einem heißen Funken, kann man das dann zum Glimmen bringen.
Daher ich kenne sogar manche Imker, die ihre Pfeifen tatsächlich, oder die Glut für ihre Pfeifen tatsächlich immer noch mit Zunderschwamm halten.
Ja,
das ist interessant. Ja. Schaut, da was Licht reinfällt, dann jetzt gerade ganz viel Schmetterling gewesen. Das war jetzt total schön. Schon, dass ihr es nicht gesehen habt, weil die sind jetzt wirklich so aufgestiegen, das war so schön. Da, wo man sieht, wo das Licht reinkommt, sieht man dann wieder Schmetterling, das hast du früher in den Wald nie so gesehen, wie jetzt da, wenn da einfach ein Licht reinkommt.
Ja, das sind auch wieder diese Lücken, die einfach durch den Borkenkäfer entstanden sind.
Willst du nicht als Frage?
Ja, aber wir haben jetzt leicht abgeschweift. Nein, kein Problem. Ich finde das total interessant, Christine. Und das nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne im Podcast mit.
Wir ratschen
einfach ein wenig rein. Ja. Nein, ich wollte mit dir einfach noch ein bisschen über den Nationalpark nutzen für die gesamte Region. Wir haben schon ein bisschen auf das Thema eingegangen gewesen, was der Nationalpark natürlich Wasser, Luft und so weiter, aber man muss auch ganz klar sagen, zwar ist diese Waldbewirtschaftung, dieser wirtschaftliche Aspekt weggefallen durch den Nationalpark, aber eigentlich muss man sagen, finanziell steht die Region möglicherweise und wahrscheinlich auch durch den Nationalpark halt besser da als jemals zuvor.
Ich meine, es ist immer so, der eine oder andere Kritiker hat dann sagen, mit der Waldbewirtschaftung darf man mehr verdienen, glaube ich, auf keinen Fall, weil wenn man allein schon die Maschinen halt sieht, die so Waldbewirtschaftung machen, die brauchen fast keinen Personaleinsatz mehr. Wir haben allein durch die Nationalparkverwaltung viele Mitarbeiter da, die forschen, die für unsere Bürger da sind und für unsere Gäste die wichtige Arbeit leisten. Und dann haben wir vor allem die Gäste, die kommen. Und das sind ja 1,2 Millionen in der Region, das muss man sich mal vorstellen, also wir toppen da Neuschwanstein oder manche andere Einrichtungen, wo man meint. Und die lassen natürlich ganz banaler Geld da.
Die Wertschöpfungskette ist ja unendlich.
Ist unendlich und man merkt es ja von den Betrieben, dass investiert worden ist. Wir haben ja nicht mehr so viele Betriebe, aber die wir haben sie einfach von der Qualität gesteigert. Wir haben vor allem auch ganz viele, die den Nachhaltigkeitsgedanken erleben. Und das merkt man, dass da der Nationalpark Antriebsfeder ist und auch Sprungbrett war für das eine oder andere Unternehmen in der Region, hier zu produzieren. Und auch mittlerweile merkt man so auch, dass Mittelständler, die früher, sage ich mal, vielleicht so einen Raum nicht genutzt hätten, durch die Digitalisierung jetzt nutzbar machen und wissen eins, da habe ich Mitarbeiter, die auch da sich erholen können. In der stressigen Zeit, wo wir leben, ist halt wohl da für Ziele gut. Und das weiß ja der oder andere Firmenchef auch, meine Mitarbeiter, wenn es ja gut geht, dann sind sie leistungsfähig. Und so ist das wirklich die Vielzahl der Vorteile, die wir durch das Ganze haben, also die großen Einnahmen durch den Tourismus, die Firmen, die sich mehr ansiedeln und vor allem eine vernünftige Ansiedlung ist die Entwicklung in unserer Region durch den Nationalpark und mit dem Nationalpark einfach sehr, sehr gut.
Ja, und man muss auch sagen, der Nationalpark pflegt ja auch nach außen gute Beziehungen. Also wir sind jetzt keine Behörde, die sich quasi abschottet und sagt, wir können alles besser, wir arbeiten natürlich jetzt gerade im Bereich Tourismus ja auch ganz eng mit unserem wichtigsten Partner, mit der Ferienregion zusammen. Und da entstehen ja auch wunderbare Sachen draus.
Also ich finde, wir haben eigentlich eine große Familie. Wir haben sicher mit dem einen oder anderen Punkt, wo man diskutiert und wo man sagt, ich sehe ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen verfolgen wir alle das gleiche Ziel. Und das ist einfach, dass sie unsere Gäste wohlfühlen, dass sie kommen, dass sie da bleiben. Ich meine, muss man auch, wenn man es auf Kommune überbricht, sagen, wer kann denn so ein Wegenetz aufrechterhalten in dieser Qualität, Toilettenanlagen, vieles mehr. Also das kann keine normale Kommune nicht. Das muss man mal sehen, was wir dafür Angebot haben. Radwege, Wanderwege, Führungen. Also das sind so viele Dinge, die man mir als selbstverständlich hinnehmen, die aber überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und da finde ich es einfach so toll, dass man, ich bin jetzt 10 Jahre Bürgermeister und die Zusammenarbeit war immer auf Augenhöhe. Man hat sie immer betrachtet, wenn es mal was gibt, wird offen geredet, diskutiert. Und ich finde es also wirklich ein tolles Verhältnis, was wir geschaffen haben. Und das hat sich halt auch wieder entwickelt. Und mit einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, mit einer Ehrlichkeit und einer Offenheit, da kann man wirklich sagen, wir haben uns zu einer Familie, zu einer großen Familie entwickelt. Kommunal- und Nationalpark gehört für mich schon zusammen. Und es ist einfach schön, dass man da Teil davon sein darf.
Die große Nationalparkfamilie aus Politik, Tourismus und Behörden und Verbänden, das gehört zusammen. Genau wie der Borkenkäfer zum Nationalpark gehört. Mit Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für Mensch und Natur.
Wildnis schafft Wissen spezial. Diese und weitere Folgen gibt es zum Nachhören auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.